Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Lage ist dynamisch, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und damit hat er recht. Das Coronavirus breitet sich aus. Wo wir am Sonntag stehen, beziehungsweise wo wir überhaupt heute Nacht stehen, das ist kaum zu sagen. Was sich aber sagen lässt, die Weltwirtschaft wird das Coronavirus empfindlich treffen. Wie empfindlich? Darüber reden wir gleich. Außerdem wieder eine Eskalation in Syrien. In der Rebellenprovinz Idlib sind über 30 türkische Soldaten bei Luftangriffen getötet worden, mutmaßlich von den Regierungstruppen von Diktator Assad beziehungsweise den mit ihnen verbündeten russischen Truppen. Was das für den Krieg bedeutet und wieso sich jetzt ein neuer Strom von Flüchtlingen Richtung griechische Inseln aufmacht, auch das gleich ein Thema in der Tag an diesem 28. Februar 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Jeden Tag gibt es neue Fälle in immer mehr Teilen der Welt. Die Corona-Pandemie, die ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten, sagen Experten. Und Deutschland werde betroffen sein, der Virologe Christoph Drosten gestern Abend bei Maybrit Illner im ZDF.
Es ist vollkommener Unsinn zu fragen, ob Deutschland vorbereitet ist. Die Frage ist, worauf will Deutschland denn überhaupt vorbereitet sein, wenn man das so diskutiert? Und die Frage ist dabei, in welcher Geschwindigkeit wird sich das Ganze denn abspielen? Das weiß man überhaupt nicht. Also wir müssen uns fragen, in welcher Geschwindigkeit so 60-70% der deutschen Bevölkerung mit diesem Virus jetzt Erfahrung machen wird. Ob das in ein paar Monaten, sogar in mehreren Wochen passiert, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Oder ob sich das in 2 Jahren abspielt, das kann im Moment niemand sagen. Wenn es sich in 2 Jahren abspielt, dann ist es überhaupt kein Problem. Und wenn es sich in einem Jahr abspielt, dann ist es schon ein Problem. Okay. Wenn es in einem Jahr geht, dann wird es auch nicht in einem fließenden Prozess laufen, sondern auch dann werden wir in diesem Jahr 2 Infektionswellen haben.
Also, es kommt drauf an, die Ausbreitung zu verlangsamen, daher die Quarantänemaßnahmen. Stoppen geht eigentlich nicht mehr. Einen Patienten, den gibt es aber auf jeden Fall. Und über den wollen wir jetzt sprechen. Die Wirtschaft, da schauen wir jetzt drauf. Clemens Kindermann, Leiter unserer Wirtschafts- oder wie er sagt, Ökonomie-Redaktion, ist jetzt bei mir im Studio. Vielen Dank, Clemens, dass du noch schnell reingekommen bist.
Ja, gerne.
Fangen wir an mit den Börsen. Um wie viel sind die jetzt schon gefallen?
Ja, heute Morgen waren es zeitweise mehr als 5%. Das ist schon ziemlich viel. Also wenn du gesagt hast, Patient, da ist dann doch mehr als eine leichte Krankheit da und zu sehen. Also heute Vormittag mehr als 3-4% bis den Tag über. Als Wirtschaftsredakteur sieht man sowas nicht alle Tage. Ich kann mich eigentlich selber nur daran erinnern, einmal während der Lehman-Krise, der Weltfinanzkrise 2008, 2009 und dann während der Euro-Krise 3 Jahre später. Und diese Einbrüche, die sind schon immer sehr, also da wird man so ein bisschen nervös, auch wenn man als Wirtschaftsredakteur darauf schaut und denkt, wie weit geht das noch runter? Mhm.
Und es könnte tatsächlich so kommen, dass die Dimensionen so groß sind wie damals 2008, dass wir jetzt wirklich hier so eine weltweite, langanhaltende Rezession erleben?
Naja, also da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also einmal die Sichtbarkeit, also dass es zu solchen Kursrückgängen kommt, das ist jetzt in diesem einen Fall mal vergleichbar. Also wir haben jetzt, wenn man es auf die ganze Woche guckt, einen Verlust von gut 12% seit dem vergangenen Freitag. Und das wäre dann auch die schwärzeste Woche seit Beginn der Griechenland-Schuldenkrise im Sommer 2011. Also insofern schon vergleichbar. Allerdings muss man sagen, damals hat sich das alles in mehreren Schüben auch abgespielt. Ich kann mich erinnern, den ersten großen DAX-Verlust, das waren mehr als 500 Punkte, das war im Januar 2008. Das war eine ganz markante Geschichte, aber da folgten dann noch mehrere. Und in der Euro-Krise war das auch so. Das liegt daran, also charttechnisch, also man sagt Charttechnik, ist, wenn man sich nur auf die Kursverläufe konzentriert, kann man da einen Vergleich ziehen. Aber es gibt doch inhaltliche Unterschiede zwischen damals der Krise und dem, was jetzt passiert.
Jetzt hast du mir den Knochen schon hingeworfen, dann sag mal, wo liegen die inhaltlichen Unterschiede begründet?
Naja, damals bei der Finanzkrise, da wurden sozusagen also systematische Probleme offengelegt. Also da wurde offengelegt die Gefährlichkeit dieser damaligen Hypothekenkredite, dieser sogenannten Subprime-Kredite, dass man die zu vorschnell gewährt hatte. Da wurde offengelegt die Verletzlichkeit des ganzen Bankensystems, deshalb sind so viele Banken, sind da in Schwierigkeiten geraten, zu geringes Eigenkapital. Das war einem alles damals nicht so bewusst. Und bei der Eurokrise zum Beispiel ging es um die Fehlkonstruktion des Systems, also dass da Griechenland abgesichert war, obwohl es eben wirtschaftlich nicht so leistungsfähig war. Jetzt geht es ja um was ganz anderes. Jetzt geht es einfach nur um die Unterbrechung von Lieferketten. Mhm. Das ist übrigens wichtig zu sehen, wenn man sich aus wirtschaftlicher Sicht interessiert natürlich nicht der Virus an sich, sondern da interessiert, was er verursacht an Störungen. Und da kommen in den Blick diese gestörten Prozesse, gestörte Lieferketten. Also Beispiel, wenn man zum Beispiel Medikamente aus Peking, also Stoffe für die Medikamentenherstellung hier in Europa braucht, dann kommt das jetzt alles durcheinander. Da kommt nichts an, da gibt es jetzt lange Lieferzeiten. Das ist möglicherweise, das ist ähnlich bei anderen Produktionen, Maschinen und so weiter, aber das ist möglicherweise jetzt ein Problem, das offengelegt wird, insofern wieder vergleichbar, dass ein Problem offengelegt wird, dass dieses System, jeder liefert an jeden zu jeder Zeit, jeder kann das, da muss man möglicherweise nach dieser Krise jetzt ein Fragezeichen machen.
Das heißt, diese totale Globalisierung, da jetzt wird die Empfindlichkeit und die Störanfälligkeit dieses Systems offengelegt. Es gibt eben keine Kleinkreisläufe, die auch autark funktionieren würden, weil eben alles mit allem zusammenhängt.
Das ist die Globalisierung. Also früher, Philipp, hatten wir gute Firmen, hatten auch immer gute Lager, ja, große Lager. Und diese Lagerhaltung, das ist etwas, was konsequent runtergefahren worden ist bei allen produzierenden Firmen.
Alles just in time.
Alles just in time. Und da sieht man natürlich unsere Abhängigkeit auch von China, dass da große Tanker losfahren, dann Wochen unterwegs sind und dann just in time bestimmte Teile oder Produktbestandteile bei uns anlanden. Aber das muss zu einem bestimmten Zeitpunkt sein, weil man es da braucht.
Ja. Ich habe es witzigerweise mal bei einer Exkursion mit der Schulklasse meiner Tochter erlebt, bei Ford, ist ja hier in Köln, dass sie gesagt haben, dass ein Auto, das man dann da tatsächlich kauft, das wird dann in dem Moment, wird dann auch erst die Produktionskette genau in der Farbe und so in Gang gesetzt und dann ist das tatsächlich just in time, steht es dann irgendwann bei dem entsprechenden Händler. Das war ganz irre. Aber es hat natürlich Probleme. Jetzt habe ich das Stichwort schon genannt. Autoindustrie. Wir wissen, Deutschland ist extrem abhängig von China. In China ist weiterhin das Zentrum der Corona-Krise. Wird Deutschland dementsprechend auch ganz besonders wirtschaftlich leiden unter dieser Corona-Krise?
Ja, muss man von ausgehen. Also wir sind eine Exportwirtschaft und natürlich, wie du sagst, die Autoindustrie ist eine unserer wichtigsten Branchen, die wir überhaupt haben. Und da geht es eigentlich in zwei Richtungen. Also einmal das, was wir eben schon besprochen haben. Also da brauchen wir Bestandteile auch aus China, die angeliefert werden. Dauer einer Seefracht von China nach Europa etwa 35 bis 40 Tage. Das heißt, wir werden das jetzt erst in den nächsten Wochen wirklich erkennen. Der Aspekt, wir produzieren ja auch sehr viel in China selbst, also die großen Werke von VW, von BMW. Das heißt, die dortigen Probleme, dass die Arbeitnehmer nicht zur Arbeit kommen können, dass da Produktionsprozesse gestört sind. Aber, und das ist natürlich wirklich ganz, ganz wichtig, wir haben dort auch einen Absatzmarkt, ohne den wir gar nicht mehr als Autoindustrie funktionieren können.
Fast 50% oder 40% oder irgendwie sowas.
Genau. Ja. Und die Chinesen müssen ja, haben jetzt sicherlich auch einfach wirtschaftspsychologisch eine enorme Zurückhaltung. Wer kauft sich jetzt, wenn er solche Wochen hinter sich hat, sofort ein neues Auto? Also ob das alles auch wieder nachgeholt werden kann und so. Also auch da müssen wir Fragezeichen machen. Und es ist nicht von ungefähr, dass jetzt legen gerade alle Unternehmen so ihre Jahresbilanzen vor und da werden also Prognosen zurückgefahren, Vorsicht, Vorsicht, da kann alles Mögliche passieren. Das ist so der Tenor gerade in diesen ganzen Bilanzen.
War ja 2008 auch so eine wirtschaftspsychologische Geschichte, dass sich dann alle auf einmal zurückgehalten haben, keine Kredite mehr gegeben haben und dann sich die Krise sozusagen gegenseitig dann auch noch verstärkt hat. Du hast gerade einen Punkt schon gesagt, der mich am Anfang immer beruhigt hat, ganz am Anfang beim Ausbruch der Krise. Da hatten wir ja auch schon die Fragen nach der Wirtschaft und da habe ich einige Stimmen gehört, auch bei uns im Deutschlandfunk, die gesagt haben, naja, wenn es jetzt eine Krise geben wird, dieser Konsum, der wird dann, wenn die Corona-Krise erstmal abgeklungen ist, nachgeholt werden und dann wird der Aufschwung umso größer. da ist man mittlerweile ein bisschen pessimistischer, dass man das wirklich nachholen kann. Ne?
Ja, da ist man pessimistischer. Es gibt ja die Experten, die so die Konjunkturverläufe bestimmen, die sagen ja jetzt, es könnte eine Rezession geben. So schnell kann man also Verluste aus einer Rezession nicht wieder innerhalb von ein paar Monaten reinholen. Also einmal so, das ist so die makroökonomische Sicht. Aber rein praktisch, ich gebe dir jetzt mal das Beispiel Messen. Also es ist ja abgesagt worden vor wenigen Stunden der Genfer Autosalon. Eine wahnsinnig wichtige Messe für die gesamte globale Autoindustrie. Es ist abgesagt worden, die Automesse in Peking, die zunehmend wichtig war, weil dort natürlich die Hersteller dem Hauptabsatzmarkt ihre Produkte präsentiert haben. Das heißt, solche Messen finden ja nicht nur just for fun statt, sondern da geht es um die Anbahnung von Geschäften, um das Abschließen von Verträgen. Und wenn man das jetzt einfach um ein Jahr verschiebt, kannst du dir vorstellen, da sind dann eben Geschäfte nicht abgeschlossen worden. In der Wirtschaft funktioniert viel mehr, als man so denkt, mit Personen, mit persönlichen Beziehungen. Da werden zwar Geschäftsbücher angesehen, aber am Schluss sagt dann einer, komm, wir machen den Deal. Mhm. Ja, ich vertraue dir. Ja. Mhm. Und sowas passiert zum Beispiel auf Messen. Und das alles nachzuholen und nochmal zu machen oder so, das geht nicht.
Zumal ja dann nächstes Jahr wieder eine chinesische Messe stattfinden würde und so weiter und so fort. Das heißt, da fehlt dann letztendlich ein Jahr in der Bilanz, verstehe ich. Was sollte denn die Politik jetzt tun, um die Lage zu stabilisieren? Zur Politik zähle ich jetzt auch mal die Zentralbanken dazu. Zinssenkung bei der EZB wird schwierig.
Das ist ja nett, dass die EZB jetzt auch schon zu unserer Regierung gehört.
Nein, aber du weißt, was ich mache. Welche Methoden gibt es denn jetzt von Seiten der Ökonomen, von Seiten der Politik, um sozusagen wieder ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen.
Also,
um
das mal ganz salopp zu formulieren. Nehmen wir mal die eigentliche Bundesregierung. Ja. Da liegt natürlich nahe ein Konjunkturprogramm. Mhm. Sollte man sich auch mal ernsthaft Gedanken darüber machen, also das ZDW, das ist ein ganz renommiertes Wirtschaftsforschungsinstitut, die haben heute gefordert ein europäisches Konjunkturpaket. Und in meinen Augen ist das auch, da muss man wirklich drüber nachdenken. Herr Altmaier, unser Bundeswirtschaftsminister, hat gestern gesagt, dass man unterstützend tätig werden könnte bei Förderangeboten. Das scheint mir doch etwas zu wenig zu sein. Also da müsste, glaube ich, jetzt auch die Bundesregierung schon mal Überlegungen anstellen, was machen wir denn, wenn in 2 Monaten plötzlich die Kurzarbeit ins Unermessliche steigt und wirklich Unternehmen in Schwierigkeiten geraten. Gerade die mittelständischen Unternehmen sind da besonders betroffen. Die haben oft gar nicht die Mittel, um sozusagen Zahlungsausstände zu überbrücken. Also da müsste die Bundesregierung jetzt tatsächlich sich überlegen, was mache ich? Die Notenbanken, was du gesagt hast, die haben einen etwas längeren Atem, die äußern sich im Moment auch alle etwas zurückhaltend, sorgenvoll und so. Aber die sind im Grunde genommen in eine Situation geraten in den letzten Jahren, als ob sie alle Probleme lösen könnten. Eigentlich müsste man mal wieder dahin kommen, zu sagen, die Bundesregierung ist eigentlich auch gefragt und zum Beispiel Kurzarbeit, das soll ja jetzt erleichtert werden, der Zugang zur Kurzarbeit, wer darauf gedrungen hat. Das war aber eigentlich die IG Metall wegen der schwierigen Lage in der Autobranche. Aber das erweist sich jetzt als ziemlich weitsichtig, denn das ist ein Instrument, das wahrscheinlich jetzt auch sehr schnell genutzt werden kann. Also erweitertes Kurzarbeitergeld, besseren Zugang zu Kurzarbeitergeld.
Und dann eine Abwrackprämie, das war ja 2008 damals.
Davon reden wir, glaube ich, noch nicht jetzt.
Ja. So weit sind wir noch nicht.
Nein.
Aber Infrastrukturmaßnahmen, also wir wissen ja, dass Deutschland hinterherhängt mit dem Ausbau seiner so vielen Infrastrukturnetze. Das wäre doch etwas, was man dann wirklich in Angriff nehmen könnte zum Beispiel.
Ja, aber das hilft den Unternehmen natürlich nicht direkt, eine Infrastrukturmaßnahme, Autobahn oder Digitalaufrüstung oder so. Das sind ja strategische Projekte. Die Unternehmen brauchen möglicherweise Übergangsfinanzierungen. Sie brauchen die Möglichkeit, die Arbeitskräfte im Betrieb zu halten, denn die werden gebraucht, die Fachkräfte von morgen.
Absolut.
Und durch so eine Krise ist das jetzt wirklich noch problematischer, dass die in den Betrieben gehalten werden können. Da muss die Politik, die Regierung jetzt langsam in die Gänge kommen.
Da kommt einiges auf uns zu. Vielen Dank, Clemens.
Ja, bitte.
Wenn man in einen Krieg zieht, dann gibt es meistens Tote. So einfach ist das, so schlimm ist das. Die Türkei ist in einen Krieg gezogen, nach Nordsyrien, aller Warnungen und Proteste der NATO-Partner zum Trotz. Und jetzt sind bei einem Luftangriff in der syrischen Provinz Idlib offenbar mindestens 33 türkische Soldaten ums Leben gekommen. Karin Senz ist unsere Korrespondentin in Istanbul und ist jetzt in der Leitung. Karin, vielleicht fangen wir erst einmal mit der Ausgangslage an. Idlib, die letzte Rebellenenklave im Nordwesten Syriens. Was macht das türkische Militär dort?
Naja, eigentlich versuchte man dort eine Waffenruhe zu sichern. Die ist ja vor langer Zeit schon mit Russland vereinbart worden für die Region. Aber wir haben erlebt, dass diese Waffenruhe unglaublich brüchig war. Also seit April letzten Jahres gibt es eine Offensive des syrischen Regimes dort. Man versucht also diese Rebellen eben auch noch zu besiegen, in Idlib diese letzte Rebellenhochburg einzunehmen. Und die Türkei hatte dort mehrere Beobachtungsposten. Und jetzt, gerade in den letzten Tagen auch schon, haben wir immer wieder erlebt, dass es in dieser Region auch Angriffe gab, bei denen auch schon vorher türkische Soldaten ums Leben gekommen sind. Mhm.
Das lässt vermuten, dass der Luftangriff auf die türkischen Soldaten von Assad kam, beziehungsweise von den mit Assad verbündeten Russen. Das ist klar oder ist das noch nicht so klar?
Also die Türkei zeigt im Moment auf das syrische Regime, dass die eben diese Angriffe gegen die türkischen Soldaten geflogen hätten, beziehungsweise eben nicht gegen die Soldaten selbst, sondern gegen HTS. Das ist eine Organisation, die in Al-Qaida-Nähe gerückt wird.
Und also Islamisten.
Die Türkei, also Islamisten, ganz genau. Die Türkei selber sagt, sie ist mit der Freien Syrischen Armee in Syrien zugange, hat diese als Verbündete. Und Russland hat eben schon mal klargestellt, also man sei nicht informiert gewesen, dass die Türkei, dass türkische Soldaten sich an letzte Nacht eben genau in dieser Region südlich von Idlib befunden haben. Man hätte sich da nicht koordiniert. Dem hat heute der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar widersprochen. Es habe eine Koordination mit den verantwortlichen russischen Kräften vor Ort gegeben.
Mhm. Eigentlich konnten ja Putin und Erdogan bisher immer ganz gut miteinander, hatte man zumindest den Eindruck von außen. Ist das nicht mehr so?
Also ich würde sagen, je nachdem, wo es gepasst hat. Wir haben immer wieder erlebt, dass die Stimmung sehr angespannt war. Das läuft seit 2015, seitdem die Türkei einen russischen Kampfjet an der syrischen Grenze abgeschossen hatte. Danach war die Stimmung sehr, sehr schlecht. Dann hatte sich Erdogan dafür entschuldigt bei Putin. Und dann ging es doch deutlich aufwärts, weil man auch gemerkt hat, man braucht sich nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich. Wir erinnern uns, die Türkei hatte von Russland erst vor kurzem ein Luftwaffenabwehrsystem gekauft, das S-400. Da gab es massive Kritik von Seiten der USA und auch von der NATO. Aber wie gesagt, wir sehen auch, wie brüchig diese Allianz ist. Man hat sich dann nochmal zusammenraufen können, auch bei einer Region, die weiter östlich in Syrien liegt. Dort hat ja die Türkei eine sogenannte Sicherheitszone einrichten wollen.
Afrin, ne?
Afrin liegt noch mal etwas weiter westlich, sondern diese Zone ist noch mal weiter östlich des Euphrat. Das ist so ein bisschen das Stichwort. Also diese Region liegt östlich des Euphrat und das war diese Offensive, wenn wir uns erinnern, im Oktober. Und da hat die Türkei gesagt, man möchte die PKK beziehungsweise die kurdische YPG in Syrien bekämpfen, möchte da also einen Korridor einrichten und diesen Korridor von 30 Kilometern hinein ins Land von der PKK beziehungsweise also von der PKK-nahen YPG räumen. Und natürlich ging das auch auf syrischem Gebiet, sprich gegen das syrische Regime. Aber da haben sich Russland und die Türkei darauf geeinigt, dass man dann gemeinsame Patrouillen in dieser Region fahren würde. Also irgendwie war es immer so, dass man sozusagen in letzter Minute einen Kompromiss gefunden hat. Und das scheint eben jetzt hier bei Idlib nicht funktioniert zu haben.
Weil die Interessen am Ende in Syrien dann total gegenläufig sind?
Das türkische Interesse ist sicherlich an einer Stelle sehr klar. Man möchte auf jeden Fall vermeiden, dass eine weitere Flüchtlingswelle in die Türkei schwappt. Es ist so, dass alleine in Flüchtlingslagern direkt an der Grenze rund 500.000 Menschen leben. Aber in der Region Idlib selber sind es nochmal deutlich mehr. Das heißt also, wenn die Türkei die Grenze öffnen würde, dann würde nicht nur 500.000 Menschen kommen, sondern wahrscheinlich deutlich mehr, die jetzt vor diesen aktuellen Kämpfen, die wir eben erleben, zwischen dem syrischen Regime und den Rebellen flüchten würden. Und das gilt es aus türkischer Sicht definitiv zu vermeiden.
Du hast gesagt, es gab schon vorher Scharmützel, es gab schon vorher Kämpfe, die Waffenruhe wurde nie so richtig eingehalten. Jetzt eben diese über 30 toten türkischen Soldaten. Heißt es droht jetzt wirklich nochmal eine Eskalation?
Das ist die Frage. Also die Türkei hat ja sofort danach mit Vergeltungsschlägen begonnen. Auch dabei soll es Tote auf syrischer Seite gegeben haben. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, Russland steht eigentlich dahinter und Assad kann eigentlich aus militärischer Sicht nichts unternehmen, ohne Russland an seiner Seite zu haben. Das heißt, heute haben Erdogan und Putin telefoniert miteinander. Ursprünglich war ja für nächste Woche ein Treffen zwischen den beiden anberaumt. Zumindest hatte Erdogan gesagt, er hat Putin eingeladen. Da haben wir erst gestern aus dem Kreml erfahren, Putin hat abgewunken und gesagt, er habe andere Termine, er kommt nicht. Jetzt hat es heute also ein Telefonat zwischen den beiden gegeben. Das zeigt, glaube ich, schon, wie brisant die Situation ist. Aber es könnte möglicherweise auch auf einen Ausweg hindeuten, sprich, dass sich die beiden in irgendeiner Weise, wie sie es ja in der Vergangenheit auch geschafft haben, noch einigen.
Ein ganz großes Problem, Problem hört sich schon fast so beschwichtigend an. Im Prinzip das große Drama, das sich da abspielt, du hast es gesagt, sind die Flüchtlinge. Das heißt, der Druck auf die türkische Grenze, der steigt. Wie geht es da denn jetzt weiter?
Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Türkei schon 4 Millionen Flüchtlinge beherbergt, davon 3,6 Millionen Syrer. Dafür bekommt sie von der EU Geld. Fakt ist aber auch, dass die Stimmung in der Türkei kippt. Also dass man sagt, wir möchten eigentlich keine weiteren Flüchtlinge haben und die, die jetzt da sind, sollen wieder zurück in ihr Land gehen. Erdogan kommt also auch im eigenen Land massiv unter Druck, würde er jetzt die Grenze aufmachen und nochmal weitere Flüchtlinge aus Idlib kommen. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite, wie das ist in einem Kessel, wo Druck drin ist, versucht man ein Ventil zu finden. Und deswegen droht Erdogan auch immer wieder damit, dass er die Grenze in Richtung Europa, also auf der anderen Seite des Landes, Richtung Nordwesten aufmacht. Und heute gerade eben erleben wir, dass sehr viel im Land im Gange ist. Offensichtlich hat sich ein Gerücht breit gemacht, dass die Türkei die Grenze nach Europa öffnet. Wir haben ganz unten im Süden in Hatay, das ist eben eine Region in der Türkei, die sehr viele syrische Flüchtlinge beherbergt, erlebt, dass Menschen sich in Busse gesetzt haben und in Richtung europäische Grenze fahren. Auch hier in Istanbul sind Busse losgefahren und in Edirne, das ist eine Grenzstadt zu Griechenland schon, sollen auch Flüchtlinge schon angekommen sein. Die sollen versucht haben, an offiziellen Übergängen über die Grenze zu kommen. Dort wurden sie abgewiesen, weil sie angeblich die richtigen Papiere nicht hatten. Die Frage ist jetzt, wie stark wird die Türkei weiter die grüne Grenze, also den Grenzbereich zwischen den offiziellen Übergängen noch kontrollieren und was passiert an der Ägäis?
Und was passiert in der Ägäis?
Also es ist so, dass das türkische Fernsehen heute tatsächlich live drauf war, Live-Bilder gezeigt hat, als Menschen an der türkischen Ägäis in Boote gestiegen sind, um überzusetzen nach Lesbos. Wir hören allerdings von Lesbos wiederum, dass da bisher nur ein kleines Boot mit etwa 15 Menschen angekommen ist. Das bewegt sich im Bereich des Normalen, denn es schaffen ja immer wieder Boote auch da durchzukommen. Aber diese Live-Bilder an sich und dass sie offensichtlich auf türkischer Seite nicht gehindert wurden, in diese Boote zu steigen, das darf man schon wirklich sehr aufmerksam mitverfolgen.
Heißt das, der EU-Flüchtlingsdeal, ich weiß nicht, wie oft ich die Frage schon gefragt hat, aber ist der damit im Prinzip jetzt wirklich obsolet?
Solange die Türkei nicht offiziell die Grenzen öffnet, sicherlich nicht. Jetzt muss man ihr ja erstmal nachweisen, dass sie diese Flüchtlinge tatsächlich offiziell nicht mehr auffällt. Also beispielsweise, wenn ein Flüchtling in Edirne offiziell über die Grenze laufen könnte, ich glaube, dann kann man definitiv sagen, dass der Flüchtlingsdeal jetzt offensichtlich gebrochen wurde. Aber solange das nicht passiert ist und wir keine anderen Informationen haben, sehe ich das im Moment noch nicht.
Zumindest auf dem Papier existiert er also noch. Aber die Leidtragenden, das können wir hier schon mal wieder festhalten an dieser Stelle, das sind wie immer die Schwächsten. Karin Senz in Istanbul, vielen Dank. dertag@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie uns gerne an diese E-Mail-Adresse für Feedback und Anregung. Abgesehen davon wünsche ich Ihnen ein schönes und gesundes Wochenende. Ich bin Philipp May, bis bald und tschüss.